Episode 11 – Ansichtssachen. Liebe Freundinnen und Freunde der Corvus Advisory GmbH, ich freue mich, dass Sie sich wieder zu unserem Podcast rund um den CA Familienstrategiefonds eingeschaltet haben. Wie üblich beschäftigen wir uns mit den Geschehnissen im abgelaufenen Monat, diesmal mit dem Oktober 2021. Was könnte hier für die Kapitalanlage relevant gewesen sein? Die Auflösung erfahren Sie nach unserem Jingle. Bis gleich! Der 1. Oktober ist der National Homemade Cookie Day. Nein. Am 8. Oktober war der Tag des Morgenmuffels. Nein, besser. In diesem Oktober jährte sich die Eröffnung Disneylands Florida zum 50. Mal. Auch nicht. Aber Spaß beiseite. Worum es wirklich im Oktober 2021 ging, war der 26. jährliche Weltklimagipfel in Glasgow. Bei der Konferenz der Vereinten Nationen über Klimaänderungen handelt es sich um eine wichtige Veranstaltung, bei der die Führungsspitzen aus allen Ländern der Welt zusammenkommen, um sich darüber zu einigen, wie die weltweiten Maßnahmen zur Lösung der Klimakrise intensiviert werden können. Auf der Konferenz überprüften die Vertragsparteien die Fortschritte bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen, im Rahmen des Ziels des Übereinkommens von Paris die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Warum der Schutz des Klimas so wichtig für uns alle ist, brauchen wir hier an dieser Stelle nicht wirklich zu diskutieren, oder? Sprechen wir lieber darüber, was bei der Konferenz rausgekommen ist. Wesentlicher Schwerpunkt sind die Verhandlungen um den finanziellen Ausgleich und die Unterstützung der entwickelten Industrienationen, welche die Erderwärmung maßgeblich verursacht haben, an die weniger entwickelten und ärmeren Länder, welche tendenziell am meisten unter den Folgen der globalen Erwärmung zu leiden haben. In diesem Kontext verpflichteten sich Großbritannien, Spanien, Japan, Australien, Norwegen, Irland und Luxemburg dazu, ihre Klimafinanzierung aufzustocken. Aber die Mittel aus dem Topf der Klimafinanzierung bestehen zu etwa 70% aus Krediten und nur zu 30% aus echten Zuschüssen. Im Bereich der Klimaneutralität erklärte Indiens Premierminister Modi am 1. November, sein Land strebe an, bis zum Jahr 2070 Klimaneutralität erreicht zu haben. Er kündigte zudem Nachbesserungen in einigen Bereichen an. Indien ist der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen weltweit, hat im Vergleich zu anderen großen Wirtschaftsnationen aber die geringsten Pro-Kopf-Emissionen. Beim Thema Entwaldung unterzeichneten die Repräsentanten von 100 Staaten am 2. November eine Absichtserklärung, nach der die globale Entwaldung bis zum Jahr 2030 gestoppt werden soll. Die an der Erklärung beteiligten Länder verfügen über etwa 85% der weltweiten Waldfläche. Dafür sollen bis 2025 19,2 Milliarden US-Dollar bereitgestellt werden, 12 Milliarden aus öffentlichen Geldern plus 7,2 Milliarden aus privaten Investitionen. Im Gegensatz zur New York Declaration on Forests aus dem Jahr 2014, die ebenfalls dieses Ziel proklamiert hatte und die von 40 Teilnehmerstaaten unterzeichnet worden war, gehörten diesmal auch Staaten wie Brasilien, Russland und die Volksrepublik China zu den Mitunterzeichnern. Zur Frage der Methanemissionen kündigten im Vorfeld der Konferenz am 18. September 2021 die Vereinigten Staaten von Amerika und die Europäische Union eine globale Methanverpflichtung an. 6 weitere Staaten, darunter 4 weitere bedeutende Methanemittenten, hatten zu diesem Zeitpunkt ihre Unterstützung signalisiert. Am 2. November 2021 unterzeichneten 100 Teilnehmerstaaten der Konferenz die Verpflichtung. Darin wird eine Reduktion der globalen Methanemissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 30% angestrebt, ausgehend vom Niveau des Jahres 2020. Die Reduktion soll vor allem durch Verbesserungen bei den Hauptquellen für die Methanemissionen wie Öl, Gas- und Kohleförderung, Landwirtschaft und Abfalldeponien erfolgen. Die 3 großen Methanemittenten, Russland, Volksrepublik China und Indien, gehörten nicht zu den Unterzeichnern. Beobachter kritisieren außerdem, dass die Vereinbarung rein freiwillig sei und keine Sanktionen bei der Nichteinhaltung drohten. Und was passiert im Thema Kohleausstieg? Einige Länder wie China, Indonesien oder die Ukraine haben sich das erste Mal überhaupt zum Kohleausstieg bekannt. Eine weitere Allianz, auch von Industriestaaten, hat das Ende der Auslandsfinanzierung von Kohle, Öl und Gas für Ende 2022 unterschrieben. Länder wie Chile, Polen, die Ukraine, Südkorea, Indonesien und Vietnam haben sich darauf geeinigt, in den 2030er Jahren aus der Kohle auszusteigen. Ärmere Länder spätestens in den 2040er Jahren. Zu den unterzeichnenden Ländern gehören einige der weltweit größten Nutzer von Kohle. Nicht jedoch die drei weltweit größten Nutzer des Brennstoffs: China, Indien und die USA. Ein klares Wording für den schnellen weltweiten Kohleausstieg wurde leider zuletzt verwässert. Und natürlich durften auch Maßnahmen zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor nicht fehlen. Etwa 30 Staaten bekannten sich zu einem Ende für Verbrennerfahrzeuge vor 2040. Deutschland ist nicht darunter. Einige der größten Autohersteller unterzeichneten die freiwillige Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans nicht. Ob diese Erklärung der richtige Ansatz ist, wurde jedoch in Frage gestellt. Greenpeace nannte sie enttäuschend schwach. Die Aktivisten verklagten einen der Autohersteller stattdessen lieber vor Gericht. Fazit: Die Bewertung der Ergebnisse des Gipfels fällt bei Politik, Wirtschaft und NGOs höchst unterschiedlich aus. Festhalten lässt sich jedoch, dass in puncto Pro-Klimaschutz die Bewegung von Politik und Wirtschaft auch sicher aufgrund des nicht nachlassenden Drucks der Straße größer werden. Ob die Maßnahmen ausreichend sein werden, um die Erderwärmung auf ein noch erträgliches Maß von 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sei hier einmal dahingestellt. Und was bedeutet das alles für den CA Familienstrategiefonds? ESG-Themen und hierbei insbesondere das E für Environmental, also Umweltschutz, ist aus einer Investmentperspektive zu einem Megatrend geworden, der von vielen Kunden nachgefragt wird. Gleichzeitig wird der Druck auf die Investmentbranche über die Regulierung durch die EU-Offenlegungsverordnung dahingehend verstärkt, dass sich Investmentfonds einordnen müssen, wie sie das Thema Nachhaltigkeit bei den Investitionsentscheidungen berücksichtigen. Dies muss den Investoren auch kenntlich gemacht werden. Über die Frage, ob eine Technik, ein Produkt oder ein Geschäftsmodell nachhaltig ist oder ob ein Unternehmen nachhaltig agiert, lässt sich trefflich streiten. Ein einfaches Beispiel: Es scheiden sich die Geister daran, ob die Kernenergie eine nachhaltige Form der Energiegewinnung ist. Bei unseren Nachbarn in Frankreich wird diese Frage mit Ja beantwortet. Wir in Deutschland hingegen schalten unsere Kernkraftwerke ab. Oder können Konsumgüterkonzerne mit ihren kunststofflastigen Produkten, die zum Teil in Billigstlohnländern gefertigt werden, dem globalen Versand und dem mehrfach bekannt gewordenen Schreddern von zurückgegebener Neuware überhaupt nachhaltig im Sinne des Umweltschutzes werden? Ist die Automobilindustrie mit ihrem Wandel weg vom Verbrenner hin zu E-Autos Teil der Lösung oder Teil des Problems? Und ist die CO2-Bilanz einer E-Auto-Batterie wirklich besser als die eines Verbrenners? Für viele weitere Industrie- und Dienstleistungssektoren könnten wir ähnliche Fragen stellen. Und wenn wir diese Fragen verschiedenen ESG-Rating-Agenturen stellen, bekommen wir im Detail höchst unterschiedliche Antworten, die zum Teil nicht nachvollziehbar sind. Deswegen haben wir uns entschieden, das Thema Umweltschutz für uns selbst zu beantworten und haben kein Nachhaltigkeitssiegel für unseren Fonds im Sinne des Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung beantragt. Wir versuchen vielmehr bei der Fondskonstruktion und Titelselektion große Umweltfehler zu vermeiden, Transformationen zu unterstützen und Innovationen zu fördern. Dabei behalten wir die Ausgewogenheit des Portfolios im Sinne der Risikosteuerung stets im Blick. Was hat sich an den Märkten im abgelaufenen Monat getan? Auf die Korrektur im September folgte im Oktober eine dynamische Erholung an den Aktienmärkten. Der Stoxx 600 legte 4,4% zu. Der S&P 500 konnte mit einem Plus von 6,8% sogar neue Höchstkurse markieren. Dabei hat sich an den konjunkturellen Rahmendaten im Vergleich zum Vormonat kaum etwas verändert. Die Sorgen über eine nachhaltig hohe und wirtschaftsschädigende Inflationsrate sind ungebrochen. Die langfristigen Zinsen sind weiterhin auf einem erhöhten Niveau und preisen in den USA für das nächste Jahr nach dem Tapering bereits zwei Zinserhöhungen ein. Dennoch lässt sich mit dem Beginn der Berichtssaison zum dritten Quartal erkennen, dass die großen Unternehmen mehrheitlich sehr gut mit den sich verändernden Rahmenbedingungen zurechtkommen. Trotz unterbrochener Lieferketten und höheren Rohstoffkosten konnten die Gewinn- und Umsatzerwartungen zumeist übertroffen werden. So haben 55% der EU-Unternehmen die Erwartungen schlagen können, nur 19% haben schlechter berichtet. Eine Margenkompression ist noch nicht zu spüren und wenn, dann scheinen sich die Unternehmen sicher zu sein, diesen Druck auszuhalten. Und wie war die Performance im Oktober 2021? Das Auf und Ab an den Aktienmärkten in den letzten beiden Monaten war der optimale Nährboden für unsere Optionsstrategie. Durch das kontinuierliche Schreiben von Optionen profitiert man von den Marktschwankungen, ohne auf Glück beim Timing angewiesen zu sein. In Summe hat der Fonds im Oktober um 1,8% zugelegt und den negativen Vormonat damit überkompensiert. Welche Transaktionen haben im Fonds stattgefunden? Erneut haben wir zahlreiche Put- und auch Call-Optionen auf Einzelwerte geschrieben. Für die neu geschriebenen Optionen ist das höhere Volatilitätsniveau förderlich, da die Prämieneinnahmen somit steigen. Wie ist unser Ausblick? Fast schon lehrbuchmäßig folgte auf einen traditionell schwachen September ein starker Oktober. Wenn man der Statistik weiter vertraut, steht uns ein positives Jahresende bevor. Gerade in den ohnehin positiven Börsenjahren gehen die Monate November und Dezember mit einer hohen Signifikanz ebenfalls mit steigenden Aktienkursen einher. Bei all der guten Stimmung bleiben die Unsicherheitsfaktoren der Vormonate jedoch bestehen. Die hohen Energiepreise könnten ebenso negativ wirken wie Konjunktursorgen in China und anderen Regionen. Die Angst vor einer Stagflation, also nachhaltig hohen Inflationsraten bei schwachen Wachstumsraten, wird zudem vermehrt in den Medien thematisiert. Zinserhöhungen seitens der US-Notenbank scheinen bei den Anlegern hingegen weitestgehend eingepreist zu sein. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit unter kontakt@corvus-advisory.de. Bis zum nächsten Mal. Ihr Raphael Moron-Zirfas.
Es folgt der Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformation kann eine individuelle Anlage und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, wie unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurden im Rahmen der Erstellung der Kundeninformationen nicht berücksichtigt. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente, Anlagestrategie, Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken, zum Beispiel Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zu weiteren Informationen finden Sie hier die wesentlichen Anlegerinformationen und das Wertpapierprospekt. www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsübersicht. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformationen. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum 1. September 2021. Herausgeber Corvus Advisory GmbH mit Sitz an der Alster 3 in 20099 Hamburg, handelnd als vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Absatz 2 WPIG im Auftrag im Namen für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN und Partners Capital AG mit Sitz in der Steinstraße 33 in 50374 Erftstadt. Die BN und Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 4 WPIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 3 WPIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WPIG.